Herzlich willkommen zum Lila-Podcast mit Katrin Rönicke
und Susanne Klingner. Wir sprechen heute über Feministinnen. Ganz überraschenderweise machen wir ja nicht so oft im Lila-Podcast. Nein, Scherz. Natürlich sprechen wir über Feministinnen und über Feminismus. Und diesmal aber so ganz explizit über Feministinnen, die es gerade so gibt. Und was denn da eigentlich so los ist. Und Anlass war für uns, dass Katrin aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Und dann haben wir so gesprochen, was war denn los? Im Urlaub liest man ja immer nicht so viel. Und dann habe ich gesagt, ach ja, so ein paar Sachen, nichts Aufregendes. Alice Schwarzer war los. Okay, alles klar. Und dann habe ich ihr so ein bisschen von diesem Interview in der Welt erzählt, das sehr durch die feministische Szene gegangen ist. Und deswegen haben wir beschlossen, eine Sendung über die coolen jungen Feministinnen zu machen, die Alice Schwarzer ja sehr angeht in dem Interview. Jetzt weiß ich gar nicht so genau, wie ist dein Bedürfnis, überhaupt noch über dieses Interview zu sprechen?
Also ich habe es nicht gelesen, das muss ich vorwegschicken, weil ich mich weigere, der Welt Geld in den Rachen zu werfen. Das ist ein Springermedium und ich zahle grundsätzlich kein Geld für ein Springermedium. Und das Interview war hinter einer Paywall.
Wo man sich fragt, warum eigentlich? Also tatsächlich muss ich sagen, in dem Interview steht nichts, was man nicht schon gewusst hätte.
Ich habe das Glück. Das Zweite, ne? Also was ich gelesen habe, war so eine Besprechung oder Auseinandersetzung mit dem Interview von Alena Schröder im SZ-Magazin. Und die hat das dann mal so zusammengefasst. Ich zitiere, sie gibt ein Interview, in dem sie Feministinnen, die ihre Ansichten etwa zum Kopftuch oder zur Prostitution nicht teilen, des Neids bezichtigt, ihnen ein Bedürfnis nach Muttermord unterstellt und mutmaßt, die jungen Frauen würden in Wahrheit von mächtigen Männern gelenkt.
Ja.
Ja, und das ist tatsächlich ja nichts Neues, genau.
Deswegen und das ganze gedacht, Interview, also ich habe es gelesen, weil ich es mir aus dem Archiv gezogen habe. Ich gebe Springer auch kein Geld, aber habe das Glück, einen Zugang zu einem Archiv zu haben. Und tatsächlich ist das ganze Interview eine totale Frechheit, muss ich sagen. Also es ist auch als Interview, also als journalistische Form eine totale Frechheit. Das Interview hat Susanne Gaschke gemacht und es ist eigentlich so ein Stichwort geben. Also tatsächlich sind die Fragen teilweise, nein, noch schlimmer nicht, ja, schlimmer geht's ja eigentlich nicht als die Antworten, aber die nehmen sich nicht viel, ja. Also da ist wirklich schon, also denn die vorletzte und die vorvorletzte Frage ist, also die vorvorletzte zum Beispiel, glauben Sie, dass bei den jungen Frauen, die Sie angreifen, auch persönliche Motive im Spiel sind? Und die vorletzte Frage ist, spielt Neid eine Rolle? Also so Suggestivfragen, die wirklich, also es ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Und Alice Schwarzer hat auch in dem Interview benutzt zum Beispiel falsche Zahlen, was die Silvesternacht angeht. Also man kann natürlich unterschiedlicher Meinung sein, wie viele Leute auf diesem Platz waren, aber es gibt mittlerweile Zahlen, die so als offizielle Zahlen gelten, von der Polizei herausgegebene, die zweifelt sie halt an, das sagt sie auch, also oder sie sagt nicht, dass sie die Zahlen anzweifelt, aber dass sie halt sagt, die Polizei hat alles vertuscht und so, lässt aber so ein bisschen außen vor, warum zum Beispiel die Herkunftsländer nicht gleich genannt wurden, weil eben genau vor rassistischem Backlash die Angst gab. Also so habe ich das damals gehört, dass es halt eben schon in den Behörden einfach diese Überforderung da gibt. Ja, man will den Rechten nicht so Schussfutter geben, also hält man sich da zurück. Und jedenfalls, die offiziellen Zahlen sind ja gut 1000 Männer, Menschen seien da gewesen und sie sagt einfach mal 2000. Und dann wird aber das auch nicht von der Interviewerin irgendwie hinterfragt oder so. Also es ist gar kein kritisches Interview. Die Fragen sind dann auch so, Susanne Gaschke sagt dann im Vorspann zum Beispiel schon so, erst im Laufe des Gesprächs stellt sich heraus, wie weh ihr die aktuellen Diffamierungen tun. Also sie geht schon davon aus, dass es Diffamierungen sind und nicht Kritik. Und sie sagt dann auch, eine unverkennbar Linke wie sie. Also wirklich so, es ist so ganz unangenehm zu lesen. Ja, was ich auch
interessant fand. So links ist Alice doch gar nicht.
Nein.
Ich habe sie immer zur FDP eher
Ja, sie ist klassische CDU-Wählerin, also hat sie ja mal gesagt, dass sie CDU wählt. Aber ich finde auch nicht, dass sie Linke ist. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also, und wie sie auch spricht, also da kommen dann so Zitate drin vor, wie viele deutsche Linke Gutmeinende, ja. Also das sind dann schon so Begrifflichkeiten, die finde ich sehr, sehr schwierig. Also, dass man, wenn jemand es gut meint, das als Beschimpfung benutzt, ist schon sehr schwierig. Und dann kommt natürlich auch die Tyrannei der politischen Korrektheit drin vor. Und das sind halt alles so Begrifflichkeiten, wo ich finde, als Intellektuelle, als diese ja gilt, müsste dir sehr klar sein, wohin diese Begrifflichkeiten gehören oder wie sie benutzt werden. Und das Ende des Interviews, das will ich dann tatsächlich mal vorlesen, da ist für mich so sehr klar, in welche Richtung, also in welcher Richtung sie nach Zustimmung sucht oder wie sie sich orientiert. Also die letzten zwei Sätze lauten: Die vielen, die bisher geschwiegen haben, aus Ignoranz oder Bequemlichkeit beginnen, die Gefahr zu erkennen. Es kann doch auch nicht sein, dass wir unsere hart errungene Aufklärung und die Gleichberechtigung der Geschlechter von religiösen Fundamentalisten ernsthaft gefährden lassen. Und das finde ich so, ist so eine Rhetorik. Also die fühlt sich für mich schon sehr, sehr da danach an, so dieses, da kommt von außen eine Gefahr, wir müssen uns abschotten, wir müssen aufwachen, immer mehr Leute wachen auf und das ist dann nicht mehr sehr weit weg von der AfD, ohne jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, aber die Rhetorik ist einfach sehr, sehr ähnlich.
Ja, absolut. Ja, das Ganze ist ja, wie du ja auch schon sagtest, nicht so neu bei ihr. Ne?
Ja.
Also, dass das Kopftuch kritisiert wird zum Beispiel, also diese harsche, harte Haltung zum Kopftuch, da ist sie ja, hat sie ja auch immer wieder Feministinnen angegriffen in der Emma oder öffentlich, zum Beispiel auch Kübra Gümüşay oder alle, die irgendwie mit Kübra zusammenarbeiten, werden dann sofort angegriffen. Wie war das eigentlich? Ich habe mich nämlich gefragt, als ich las, so dieses vom Thron stoßen wollen, sie hat doch damals auch, als ihr Wir Alpha-Mädchen geschrieben habt oder das rauskam, da hat sie doch auch euch unterstellt, ihr würdet sie kritisieren, um Aufmerksamkeit in der Presse zu erfahren oder irgendwie so.
Habe ich das falsch in Erinnerung? Wir haben ja gleichzeitig mit Elisabeth Rether und Jana Hensel, die hatten ja Neue Deutsche Mädchen geschrieben und die kritisieren sie auch sehr explizit in ihrem Buch. Mhm. Bei uns kommt sie so
und am ihr Rand. Gar nicht, ne?
Nee, ja? So ganz am Rand kommt sie mal so ein bisschen vor, aber also sie arbeitet ja eh mit diesem Begriff die jungen Feministinnen, also wo eigentlich meiner Erfahrung nach zum Beispiel sehr viele junge Feministinnen versuchen eben diesen Graben gar nicht aufzumachen, die jungen Feministinnen und die alten Feministinnen. Also wir haben da auch immer sehr dagegen angearbeitet, weil natürlich schnell in den Medien gemacht wurden, ja, jetzt kommen die Jungen und die sind fresher und cooler und witziger oder was weiß ich. Und man selber war immer nur hinterher zu sagen, ja, aber wir entdecken auch nur den ganzen Kram neu, den die schon gemacht haben. Und diesen Unterschied, den, ich weiß es nicht, der ist immer sehr künstlich herbeigeschrieben und sie betont den aber so wahnsinnig. Also sie hatte damals eben dann auch, ich glaube, weil sie dann wiederum von den Medien interviewt wurde, dazu, ja, jetzt kommen die Neuen. Also es ist vielleicht auch so medial inszeniert, aber eigentlich sollte sie das als Medienfrau durchschauen, finde ich. Also sogar, wenn eine Zeitung oder eine Zeitschrift zu mir kommt und sagt, hier, da kommen jetzt Junge und die machen ja schon vieles anders oder die kritisieren sie auch, da würde ich immer sagen, einfach weil es ja auch viel mehr Größe beweist, klar, die sollen das so machen, wie sie das denken und die müssen die Welt für sich erkunden und die Welt ist auch eine andere, als sie bei mir war. Klar, sollen die mich kritisieren, kann uns alle nur vorwärts bringen oder so. Aber sie kriegt da irgendwie echt schnell Schnappatmung. So. Also ich finde, sie kommt immer wahnsinnig klein rüber. Also sie macht sich selber klein, weil sie so petty ist, so also angefressen irgendwie. Ne? Ich finde, ganz steht ihr überhaupt nicht gut.
Ich finde es halt auch so schade, weil ich habe sie ja auch immer kennengelernt 2011, da war das auch angelegt als so ein großes, eigentlich wir lassen uns nicht spalten Ding. Also da war Emma einerseits, wir waren bei der Emma eingeladen, dann Missy Magazine und ich als Vertretung von Frau Lila hieß es damals noch, also bevor wir den Lila Podcast angefangen haben. Und das war eigentlich eine sehr schöne Idee, zu sagen, ja, eigentlich sind es nur die anderen Medien, die versuchen, einen Keil zwischen uns zu treiben. Eigentlich sind wir gar nicht so verschieden. Wir reden jetzt mal miteinander. Wir reden vielleicht auch über ein paar Differenzen, was dann aber hinterher gar nicht so abgedruckt wurde oder auch nicht thematisiert. Also gerade Prostitution, gerade auch, über Porno hatte ich mit ihr damals gesprochen, genau. Und aber auch diese ganze Islamgeschichte, wo sie dann betonen, also alle Emmas auch immer betonen, naja, wir meinen natürlich den politisierten Islam, deswegen sprechen wir auch von Islamismus und nicht der Islam ist böse und so weiter. Wir versuchen da zu differenzieren. Also sie verteidigen sich schon. Das heißt, ich unterstelle auch, dass eigentlich eine Aufmerksamkeit für diese Problematik irgendwie da ist. Und ich weiß nicht, also weil ich sie mag, eigentlich. Also ich habe sie damals als eine sehr lustige Frau kennengelernt. Ich würde ja auch zu 100% unterstellen, dass es ihr wirklich um die Sache der Frauen geht. Also dieses, ne, die Frauensache, TM. Mhm. dass sie da aber vielleicht einfach ein Stück weit sich nicht weiterentwickelt hat. Also zum Beispiel die Haltung zum Kopftuch. Sie war ja in den, ich weiß gar nicht wann genau, aber sie, als sie angefangen hat, sich eben mit den Frauenthemen zu beschäftigen, sie war eine der Hauptpersonen der 70er, 80er Jahre Feministinnen. Da war sie eben auch viel im Iran und mhm. eben auch viel unterwegs, als dort ja genau das alles zurückgedreht wurde. Ne?
Also
ja,
darauf bezieht ja sie sich auch immer wieder. Also in dem Interview zum Beispiel auch. Und das sagt natürlich auch was, wenn man sich immer wieder auf die Geschichten aus den 70ern bezieht. Ne?
Ja, auf die gleiche Erfahrung, die man gemacht hat. Und diese Erfahrung ist ja nicht falsch. Also wir hatten ja selber auch Farhanak Rafii, ich weiß nicht, ob du dich an sie erinnerst, die hatte ich ja besucht. Die ist ja im Iran geboren, vor 40 Jahren, vor etwas über 40 Jahren mittlerweile, und hat die ersten 20 Jahre da gelebt und hat ja genau das auch beschrieben, wie die Frauenunterdrückung eben verstaatlicht wurde, wie auch das Kopftuch ein Teil dieser Unterdrückung wurde oder ein Teil dieser Machtausübung über die Frauen. Und das hat Alice natürlich hautnah miterlebt. Und auch dieses Vorher-Nachher. Ne? Also vorher war es ja eine Gesellschaft, die eben gerade auch, was die Frauenfrage angeht, relativ offen war. Und man konnte feiern und man konnte Alkohol trinken und diese ganzen Sachen. Und auf einmal hat sich das radikal verändert. Und ich kann mir vorstellen, wenn du als junge Frau, die feministische Ansinnen hat, dahin kommt und sieht, wie sich das von heute auf morgen dreht. Ich glaube, das würde mich auch schocken. Und ich glaube auch, das wäre was, was mich so schnell nicht wieder loslassen würde und was mich wahrscheinlich immer begleiten würde. Was sie aber, glaube ich, versäumt hat, und da kommen dann so Leute wie Kübra oder auch Zineb ins Spiel, Zineb el-Masra, mit der hatte ich ja auch eine längere Sendung über genau das Thema Emanzipation im Islam. Also Zineb ist ja nun keine, die sagt, das ist alles super mit dem Islam und alle Muslime sind toll und fortschrittlich, sondern sie benennt ja auch gerade in ihrem Buch ganz klar, das und das muss sich verändern, ne? Frauenbild, aber auch verschiedene andere Sachen wie Homosexualität, die da einfach stigmatisiert sind. Da muss man ran, da braucht es eine Emanzipationsbewegung. Und sie benennt ja auch klar die Feinde dieser Emanzipationsbewegung und hat sich damit natürlich auch wieder nicht sehr beliebt gemacht. Mhm. Also sitzt ja auch immer so ein bisschen zwischen allen Stühlen. Aber, und das fand ich auch an dem Gespräch mit ihr so gut, dass sie gesagt hat, naja, so eine Emanzipation kann niemand für einen tun. Ja, also Alice kann nicht hingehen und sagen, ich emanzipiere euch jetzt, sondern alle Musliminnen, alle Muslime müssen daran mitarbeiten, dass es diese Emanzipation im Islam gibt. Und wir, weiße Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, müssen aushalten, dass die das A, in ihrem eigenen Tempo tun und B, auch auf die Art und Weise, wie sie es tun. Und da gehört meiner Meinung mittlerweile dazu, dass sie dabei Kopftuch tragen. Ja? Also ich habe in den letzten Jahrzehnten, also so die letzten 20 Jahre, immer wieder Frauen kennengelernt, die Kopftuch tragen. Ich habe auch immer mit ihnen über die Beweggründe und so ein bisschen offen gesprochen. Und ich musste feststellen, dass jede dieser Frauen extrem emanzipiert ist, schlau, überhaupt nicht unterdrückt. So, und die machen alle ihr Ding. Das heißt, es passt einfach gar nicht. Ne?
Also ich glaube, das ist genau das Defizit, dass sie eben nicht mit den Frauen spricht und die fragt, also warum macht ihr das und wie geht's euch dabei und so. Also so, es fehlt so eine Neugierde, das finde ich so schade, weil das ist halt genau das Ding, was ja auch junge Frauen kritisieren oder junge Feministinnen und was ja aber auch den derzeitigen Feminismus wirklich so bereichert, dass ganz stark die Forderung da ist, hey, weiße Feministinnen, weiße Mittelstandsfeministinnen, hört uns doch einfach mal zu. Und das ist so eine ganz wichtige Forderung und so ein ganz wichtiger Aspekt, der eigentlich immer noch wichtiger wird und auch immer wichtiger werden muss, ne?
Ja, und der auch tatsächlich langsam durchdringt bei uns weißen Feministinnen, sag ich mal. Mhm. Und was mich am allermeisten erschüttert hat, ist, ich habe eine Muslimin kennengelernt, die eben auch gesagt hat, ja, in meiner Familie gibt es Geschichten, die sind für mich traumatisch eigentlich. Ja? Also da gibt es bestimmte Unterdrückungsmechanismen, Gewalt, Sachen, die meine Mutter erlebt hat, die sie mir erzählt hat und so weiter und so fort. Und ich würde so gerne, wie jede andere Frau in Deutschland, über diese Geschichten reden, die ich erfahren habe. Ja, also meine Geschichte erzählen. Nur, ich traue mich nicht, das zu machen, weil höchstwahrscheinlich an dem momentanen Klima, das sofort instrumentalisiert würde durch die AfD, durch Pegida, durch diese ganzen rechten Feuilleton-KommentatorInnen, die wir ja da auch haben. Das heißt, es würde die Islamophobie nur befeuern, deswegen sage ich nichts. Das ist für mich ein Hinweis darauf, ja, dass diese, auch was Alis macht, also diese so zu tun, als sei der Islam gerade unser größtes Problem und der Rassismus nur so ein, naja.
In ihrem Fall auch gar nicht existent. Also so, sie weist es ja wirklich weit von sich, dass die Äußerungen oder bestimmte Einschätzungen von ihr rassistisch seien, ne?
Ja, genau. Und nicht zu sehen, dass das viel, viel größere Problem und auch ein Hemmnis für die von ihr geforderte Emanzipation im Islam letztendlich. Ja, also weil wenn du deine Geschichte nicht erzählen kannst, weil du Angst haben musst, dass das sofort instrumentalisiert wird, dann, ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die gerade mehr Angst davor haben, mit ihren Geschichten, die sie vielleicht beizutragen hätten und über die sie sehr, sehr gerne reden würden, dass eben diese Islamophobie noch größer wird dadurch. Mhm. Und das ist für mich ein klarer Hinweis darauf, dass wir daran müssen und dass wir uns wirklich auch solidarisch mit all diesen Menschen erstmal zeigen müssen, egal was wir selber von Religionen halten. Aber das ist zum Beispiel was ich an mir selber als großen Lernprozess und Bereicherung in den vergangenen Jahren empfunden habe, weil ich war auch mal genau so drauf. Also gar nicht so sehr wegen Islam, so, sondern ich bin halt Atheistin. Also ich oute mich jetzt hiermit. Ich finde eigentlich alle Religionen doof. Angefangen bei der eigenen, also bei der weißen Mehrheitsreligion in Deutschland, das ist ja dann eben das Christentum. Damit hat es bei mir angefangen, dass ich eben gedacht habe, das ist doch alles Quatsch und Schwachsinn. Und dann auch die Geschichte, die das Ganze hat mit all der Gewalt und Missionieren in der ganzen Welt und Unterdrückung und Tod und was weiß ich. Und dann eben aber auch weitergedacht auf andere Religionen. Und ich habe echt immer gedacht, wir müssen alle Religionen gleich kritisieren können. So, wir können da nicht so tun, als sei jetzt eine besonders schutzbedürftig oder so. Und diese Meinung habe ich wirklich auch geändert. Und das ist was mir halt fehlt. Ja? Mhm. Die Bereitschaft, eine Meinung, die man vielleicht vor 20, 30 Jahren gefasst hat, auch mal zu ändern und an die aktuellen Tatsächlichkeiten in der Gesellschaft anzupassen. Ja. Das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe nicht, wie man angesichts, jetzt hätten wir in Christchurch dieses irrsinnige Massaker, wie man angesichts so einer Lage auf der ganzen Welt darauf beharren kann, dass der Islam jetzt erstmal das größere Problem sei.
Ja. I don't get it. Ja, es ist echt, das finde ich halt eben auch, dann liest du so ein Interview und bist danach auch echt so ein bisschen ratlos, weil man halt, also ich habe das Gefühl, dass wir in der breiten feministischen Bewegung, also jetzt in der Breite gedacht, ja, also ich will nochmal unterscheiden, was so die feministische Wahrnehmung ist, also was so in den Medien stattfindet und so weiter und was so als große feministische Errungenschaften öffentlich gefeiert wird. Da können wir ja gleich noch drüber sprechen, dass das so ein bisschen was anderes ist als jetzt diese große, breite Bewegung. Aber dass es da eben schon so wahnsinnig reflektiert und differenziert zugeht und dann liest du so ein Interview und das hätte genauso gut, keine Ahnung, 1980, 1990, 2005, also das hätte einfach jederzeit gedruckt werden können, wäre genauso aussagsfrei, also da kommt ja nichts groß rüber. Du hast halt jemand, die so sagt, ja, ich habe das super gemacht und die Neuen machen es alle nicht super, gibt's ja in allen möglichen Bereichen immer so. Und unterscheidet sich halt, es ist so, also ja, man ist schon so viel weiter, also wie du gerade sagst, so man selber hat so wahnsinnig viel dazugelernt und es ist ja alles durch Gespräche gekommen und durch die Auseinandersetzung mit anderen feministischen Positionen und anderen Perspektiven und man selber weiß es so wahnsinnig zu schätzen.
Ja, genau.
Und dass das alles so unter den Tisch fällt in der großen öffentlichen Debatte, ist halt irre deprimierend, also mich deprimiert es total.
Ja. Ja, dieses, nicht nur, dass es unter den Tisch fällt, sondern mir tut es eigentlich auch leid für sie, weil ich erlebe das als wahnsinnige Bereicherung. Mhm, und ich habe das Gefühl, dass durch diese Entwicklungen auch in den letzten 10, 15 Jahren, also ich meine, 2007 hat Thea Dorn noch geschrieben, dass man das Wort Feminismus nicht mehr benutzen kann, weil es verbrannt ist. Ja? Mhm. Also es war ein Jahr vor Wir Alpha-Mädchen, hat sie das so in ihr Buch gepackt. Und jetzt 12 Jahre später habe ich das Gefühl, gibt es kein Wort, das nicht so weit in alle Gesellschaftsbereiche vorgedrungen wäre. Jetzt habe ich jetzt eine komische Verneinung gewählt.
Es ist
also ich habe das Gefühl, Feminismus ist überall.
Ja, ja.
Ja. Und mein Lieblingsbeispiel ist zwei Frauen, die ich sehr schätze, die ich, glaube ich, auch so ein bisschen zu meinen Freundinnen zählen kann, hoffe ich und wünsche ich mir. Das ist Mareike Kaiser und Laura Gehlhaar. Du kennst die auch durch die Featurette, die wir früher hatten, dieses Bloggerinnenmagazin. Und die haben, eigentlich sind es Frauen, die, also Mareike hatte eine behinderte Tochter, hat über Inklusion gebloggt. Laura Gehlhaar sitzt im Rollstuhl, hat auch darüber gebloggt, wie es ist als Frau im Rollstuhl. Die haben beide auch Bücher geschrieben. Mareikes Buch heißt Alles inklusive. Lauras Buch heißt Kann man da noch was machen? Was auch ein sehr lustiger Titel ist. Und auch zeigt, wie sie eben alles auch mit Humor immer so angeht. Und das heißt, das sind eigentlich Frauen, die in einem, in Anführungszeichen, anderen Thema bloggen und auch Expertinnen sind und Bücher darüber geschrieben haben. Und während sie, wie ich finde, in diesen Themen auch absolut brillieren und auch es schaffen, Leuten eine Perspektive zu ermöglichen, wie das ist als Mutter eines behinderten Kindes oder wie das ist als Frau im Rollstuhl, also eben genau auch diese Perspektiverweiterung, sind sie Feministinnen und zwar selbstverständlichst. Ja, also es ist auch immer mit drin in allem, was sie machen, ist eine feministische Haltung dabei, ist eine, und sie müssen das gar nicht immer jedes Mal explizit zu benennen, aber sie hätten jetzt auch zum Beispiel beide gar kein Problem damit, sich so zu nennen und zu sagen, so, ja, klar bin ich Feministin. Und was bringt es mir? Also jetzt ich, Katrin Rönicke, diese beiden Frauen haben halt mir Perspektiven eröffnet und auf dieses Leben gezeigt, die ich jetzt als able-bodied, hetero, weiß, und wie sagt man eigentlich able-bodied auf Deutsch, nicht behindert?
Ja, also uneingeschränkt gesund, also, keine Ahnung. Das andere ist ja auch nicht krank.
Ja, gesund aber, ist Laura ja auch. Ja,
ja, ja, genau.
Also ich,
nee, keine Ahnung, gibt es da schon einen deutschen Begriff?
Englischsprachige, genau.
Wenn ihr es wisst, schreibt es uns in die Kommentare.
Ah, guck mal, Leo sagt, dass ein able-bodied Seaman ein Vollmatrose ist.
Aha.
naja, jedenfalls, also es hat meine Perspektive erweitert und so einen blinden Fleck beseitigt. Und zum Beispiel merke ich das daran, dass ich mich sofort in dem Moment, wo ich das sage, blinder Fleck, frage, kann man blinder Fleck sagen? Also man hinterfragt sich viel mehr und findet das aber auch nicht schlimm. Also das ist ja auch so eine, diese politische Korrektheit-Diskussion, die krankt für mich daran. Übrigens finde ich politisch korrekt eigentlich nichts Schlimmes. Also ich finde,
nee, wäre nochmal eine extra Diskussion, aber total. Ich finde es total wichtig, dass wir so miteinander reden, dass, also dass es von Respekt der anderen Meinung gegenüber geprägt ist, Respekt der anderen Person gegenüber, gell? Also gibt es überhaupt nichts dran zu kritisieren an politischer Korrektheit, ja.
Ja, ist eigentlich was voll Gutes. Ich finde auch total, dass wir das reclaimen sollten. Also es wird ja momentan vor allem von Rechten benutzt, um andere als blöd hinzustellen.
Es ist tatsächlich in der rechten Szene auch entstanden. Also es gibt so eine Genese des Begriffes. Nee, oder wurde der übernommen?
Ich
hatte mal irgendeine Genese dazu gelesen und da hieß es so, hey, tatsächlich ist es einfach, um halt eben andere zu diffamieren, ne?
Also ich kenne eine andere Genese, aber das ist jetzt auch so ein bisschen aus der Erzählung. Ich weiß, dass die Linken das früher benutzt haben, um selbstironisch zu sein.
Oh.
Es wurde auch immer mit so ein bisschen Selbstironie
Ja. Ist dann schiefgegangen.
Naja, also es war schon auch ein bisschen ernst gemeint und selbstironisch. Also ich kenne es aus meiner frühen grünen Jugendzeit, wenn man irgendwas gesagt hat und dann jemand anders sagt, das ist jetzt aber nicht politisch korrekt, ne? Dann ist so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Und trotzdem war man sich immer bewusst, dass es auch stimmt. Also es war auch vielleicht nicht politisch korrekt. Ja? Und es ist eine Kategorie, die einem wichtig war, aber jetzt nicht so wichtig, wie die Rechten denken, dass es einem wichtig ist, so, sondern dass man sich auch so ein bisschen augenzwinkernd manchmal auf Dinge hinweisen kann. Naja, und solche Feministinnen jetzt, bei Laura oder Mareike, das sind nur ein Beispiel von ganz, 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 ganz vielen, wo so die besetzen ein Thema, haben eine feministische Haltung, bringen dieses Thema und die feministische Haltung zusammen, was wiederum für dieses Thema zuträglich ist, aber auch für den ganzen Feminismus, weil sie dann wieder das Thema in den Feminismus bringen. Also es ist so, ja, also ich würde mich zu der These versteigen, dass wir den besten Feminismus haben, den wir jemals hatten dadurch.
Ich finde auch, also das ist die größte Errungenschaft, dass Feminismus, dieser Begriff, sich auch wirklich so also ich sag mal, von diesen Attributen losgelöst hat, dieses Weiß-Öko-Mittelschicht, das war bei uns auch, was wir dachten, was eine Feministin ist, bevor wir uns selber als Feministin bezeichnet haben. Und da habe ich zum Beispiel mich auch nicht so damit identifizieren können. Also obwohl ich Öko war, obwohl ich weiß war, aber zum Beispiel überhaupt nicht aus der Mittelschicht kam und nicht aus dem intellektuellen Milieu oder so. Ja. Und ich glaube, dass das aufgebrochen ist, macht es halt eben allen so viel einfacher, sich damit zu identifizieren. Und das ist wirklich so eine Art Default-Einstellung geworden ist, ne? Also, oder sagt man Default? Default? Ich weiß immer nicht, wie man
Default, sagt. Sag ich mal. Default, genau. Sprichst du mehr Englisch aus?
Also, dass es so eine Grundeinstellung ist, ne? Und es ist total, wirklich total gesund, weil am Anfang hatten wir ja schon auch das Problem, als wir versucht haben, so diesen Begriff wieder zurückzuerobern, dann wurdest du halt plötzlich nur noch zu Feminismus befragt. Also musstest über Feminismus sprechen und denkst eigentlich die ganze Zeit, ja, aber Feminismus ist doch überhaupt kein Thema. Das ist ja eine Haltung. Mhm. Und wir waren dann schon auch irgendwann, kannst du dich bestimmt noch dran erinnern, dann auch so mit Mädchenmannschaften und so, man war wirklich irgendwann total genervt, wenn man nicht über Themen sprechen konnte, sondern immer nur über Feminismus reden musste. Und das hat sich echt aufgelöst. Und das ist natürlich auch ein totales Verdienst von Frauen und auch Männern, die einfach mit unterschiedlichen Perspektiven in diese Bewegung reinkommen und dann wirklich auch sagen, ich will über meine Erfahrungen sprechen, ich will über die Missstände sprechen, die hier auftreten, und das ist dann halt eben nicht mehr ein über den, kann man ja auch wieder TM sagen, Feminismus zu sprechen, weil es den sowieso nicht gibt, ne?
Ja. Und es macht dann halt auch aus dieser Idee, man könnte Alice Schwarzer vom Thron schmeißen. Mhm. Das funktioniert halt gar nicht, weil es ist ja gar kein Thron.
Es ist eher so ein Überrennen wahrscheinlich. Also wenn man jetzt bei diesem Bild bleiben will, dass sie in ihrem Schloss auf ihrem Thron sitzt, was ich schon eh ein sehr spezielles Bild finde, dann wird es eher ein Sturm auf die Bastille. Also wo wirklich viele, viele Frauen und Männer einfach sagen, so, wir diskutieren jetzt einfach anders und wir machen das anders und wir machen das zu sehr, sehr vielen und wir machen das mit sehr viel Respekt füreinander und jeder von uns kommt aus seiner Realität und bringt seine und ihre Erfahrungen mit und so. Also wenn man dieses Bild bedienen will, dann hat es nichts damit zu tun, dass jetzt eine oder zwei kommen und sie da runterschubsen und sich selbst draufsetzen wollen. Naja, ich habe auch ein schönes Interview gerade gelesen. Vor kurzem war in München das Festival Queer and Now und es ist ein Kunstfestival und dann sind queere Menschen und People of Color. Und das Interview werde ich auf jeden Fall verlinken, weil es da, das sind zwei junge Frauen, die mit zu den Organisatorinnen gehören und die sprechen eben darüber, warum es dieses Festival braucht und wie sie sich selber sehen und so. Die sind 25 und 30, wenn ich mich richtig erinnere. Und da geht es auch nochmal ganz klar darum, wann sollte man als weiße Feministin, vielleicht auch noch weiße Cis-Frau für andere sprechen und wann sollte man einfach mal die Klappe halten. Also da geht's darum, ja natürlich sollt ihr mit uns sprechen, ihr sollt einspringen, wenn wir blöd angemacht werden, wenn du in der Konferenz irgendwas beobachtest oder auf der Straße was beobachtest oder irgendwo siehst, dass jemand schlecht behandelt wird, der jetzt vielleicht einer anderen Community angehört, klar sollst du da den Mund aufmachen, aber wenn es darum geht, sich auszutauschen, bitte auch einfach mal zuhören. Und wie die so darüber sprechen, wird so ganz deutlich, die wichtigsten Werte von dieser neuen Bewegung ist Respekt und Solidarität. Und das ist ja wirklich, das sind so Werte, die kann man gar nicht unterschätzen. Ich merke auch, wie ich immer aggressiver und genervter werde, wenn ich, also ich bin ja immer mal wieder bei Veranstaltungen, wo es so Women in Business und so, also so um Karriere und Wirtschaft und so geht. Und es gibt eigentlich immer eine Frau, die sich meldet und sagt, ja, was wir unbedingt mal machen müssten, wäre, dass wir einfach alle mal ein bisschen solidarischer sind. Und diesen Kommentar empfinde ich schon als so unsolidarisch, weil er so herausstellt, ich würde das ja machen, aber ihr macht es alle nicht. Und also weißt du, wie ich meine? Da schwingt sowas ganz Blödes mit. Ich will denen gar nichts unterstellen, dass es bös gemeint ist. Ich glaube, die wollen wirklich Solidarität. Ich glaube nur, wir müssen diese Solidarität einfach praktizieren. Und das zu sagen, ja, wir müssten mehr Solidarität, das hört man meistens nicht von den Leuten, die einfach solidarisch sind. Und dieses respektvoll miteinander umgehen, das sind so genau diese Aspekte, die Andi Schwarzer nicht versteht. Also um nochmal so diesen Rückgriff auf das Interview zu machen, dass man wirklich einfach mal die Geschichte von jemandem annimmt, ihn oder sie nicht versucht zu belehren, wie die Geschichte eigentlich geht und dann sagt, ich bin trotzdem mit dir solidarisch, auch wenn ich vielleicht anderer Meinung bin oder wenn ich vielleicht Dinge anders sehe oder wenn ich Entscheidungen anders getroffen hätte oder so.
Ja, was ich an ihr auch so schwierig finde, also jetzt Alice nochmal, sind diese Ad hominem-Attacken, die sie macht. Also ich habe im Kopf zwei Beispiele. Das eine betrifft tatsächlich Sexarbeiterinnen. Das andere ist eben Kybra, die da attackiert wird. Und ich versuche ja auch, wenn ich jetzt, also es ist ja nicht so, dass wir alle immer Friede, Freude, Eierkuchen sind. Und ich finde, man kann das auch mal offen sagen. Es gibt auch Leute, die finde ich sehr, sehr komisch. Aber ich versuche eben keine Ad hominem-Attacken mehr zu machen. Also das mehr in Klammern, weil ich glaube, dass ich früher das auch nicht so gut im Griff hatte. Und ich glaube, das ist auch was ich zum Beispiel gelernt habe. Und ich habe aber natürlich in meinem Kopf, auch wenn ich das nicht öffentlich äußere, schon ad hominem, ja, wie nenne ich das, Menschen, die ich ad hominem irgendwie von mir fernhalte, zum Beispiel, oder wo ich denke, nee, also da möchte ich jetzt nichts mit zu tun haben, da wahre ich eine gewisse Distanz. Und auch da habe ich ein Positivbeispiel von jemanden, wo ich das früher hatte und gedacht habe, oh Gott, nee, das ist mir alles zu krass und zu viel und zu aggro und zu laut und sowas, ne? Also so typisch übrigens auch teilweise sexistische Annahmen über eine andere Frau, die ich da gemacht habe. Und wo ich mich aber geändert habe. Und zwar ist das, da ich es ja geändert habe, würde ich jetzt den Namen nennen, Hengame Yagubifarah. Kennst du sie? Hast du sie als Autorin ein bisschen auf dem Schirm? Von Missy Magazine, also die war mir früher echt zu krass. Dann kam, und das finde ich auch ein bisschen bezeichnend, ehrlich gesagt, Erika Fischer. Die hat ja dieses Buch geschrieben, Feminism Revisited, was so ziemlich das Gegenteil von dem ist, was Alice Schwarzer macht. Ja? Also Erika hat gedacht so, ach, ich guck mal, was die jungen Feministinnen heute so machen, besuche die, unterhalte mich mit denen, höre denen zu und guck mal, was das mit mir macht und was ich früher gedacht habe, was sie heute denken, wie viel das noch miteinander zu tun hat und so. Also so eine ganz offene.
Ja, wir hatten die ja letztes Jahr bei unserem Geburtstag in Berlin. Genau. Und ich fand die auch großartig. Also weil gerade wenn du so eine ältere Person hast, wo eben immer künstlich dieser Graben aufgemacht wird und die war so neugierig und so offen. Total. Und ich fand die echt toll, ja.
Ja. Und sie hat Hengame auch besucht und interviewt und getroffen. Und das habe ich dann gelesen. Weil ich ja das ganze Buch gelesen habe, MeToo ist auch drin, MeToo Sanyal, dann Marlene, eine Sexarbeiterin, also sie geht auch genau dahin, wo es weh tut, also wo es den in Anführungszeichen alten Feministinnen weh tut und im Hengame. Und das hat mich wirklich geöffnet. Also es musste erst eine weiße alte Frau, um mal dieses Analogon zum alten weißen Mann zu finden, musste erst eine alte weiße Frau kommen und mir sagen, guck mal, das ist Hengame und die ist vielleicht gar nicht so doof, sondern die hat eine Geschichte, die hat Erfahrungen gemacht als queere, nicht weiße Person in Deutschland. Das ist eine Erfahrung, die hast du, Katrin Rönicke, nicht machen können. Und aus dieser Erfahrung heraus gibt es einfach bestimmte Dinge, die sie wütend machen oder die sie auch, sie hat dann auch zum Beispiel gesagt, wenn sie ihre Kolumne für die Taz schreibt, also sie hat eine Kolumne in der Taz, dann ist das ein Stück weit auch immer extra ein bisschen übertrieben doll oder rotzig oder also es ist ein Stil, der dann noch dazu kommt. Das ist gar nicht immer alles so, wie sie das vielleicht denkt, wenn sie abends im Bett liegt oder so. Also so ganz viele Dinge und das hat mich geöffnet und das finde ich, inzwischen, also jetzt wurde mir das kontextualisiert, ich habe ein paar mehr Hintergründe, die ich vorher nicht hatte und lese ihre Texte jetzt in einem völlig anderen Ton. Es ist wirklich wie Zauber. So früher habe ich gedacht, so, oh Gott, wie kann man nur so schreiben und es ist viel zu hart und viel zu nice, mir zu aggro und so. Und jetzt denke ich, haha, witzig.
Also es ist der Zauberspruch ist da eigentlich, also wenn man überlegt, ist der Zauberspruch, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, warum machst du das so? Und dann lernt man so ganz viel über den oder diejenige und dann ist die Welt eine andere, ne?
Ja. Ja. Und das sind halt so Lernprozesse, die, wo ich auch das Gefühl habe, wir gerade, also was dieser Feminismus, wenn man denn den Feminismus, ne, den zeitgenössischen Feminismus gibt's nicht, es sind ganz viele Feminismen, bla bla bla, alles klar. Aber wenn man das jetzt doch unter einen Hut packen will, was gerade passiert, würde ich sagen, es kennzeichnet uns als viele versprengte Menschen auf so einer, nicht Thron, sondern so einer Agora, in der wir miteinander reden und uns austauschen und vielleicht auch mal streiten oder um Dinge ringen oder uns widersprechen. Was uns da gemein ist, ist eben, dass wir wahnsinnig viel Lust am Lernen haben und dass wir uns da auch also so gegenseitig auch ja befeuern und befruchten gerade, zu sagen, okay, erzähl mir du das, weil ich kenne das nicht und wie ist denn das und ich bin total neugierig darauf.
Ja, was ich mir wünschen würde, wäre halt, dass diese Debatten noch mehr in der Öffentlichkeit stattfinden würden.
Total.
Also weil wenn man jetzt so die großen Medien liest oder schaut oder hört, ist es halt schon manchmal echt deprimierend. Also man hat dann so ganz schöne Erlebnisse. Ich weiß nicht, ob du den Taz-Titel neulich gesehen hast. So haben wir uns das Ende des Patriarchats nicht vorgestellt. Das finde ich ganz schön. Also so, das ist dann... Ja, also ich habe es als Anspielung auf Margarete Stokowski, die letzten Tage des Patriarchats. Und klar, Margarete und die Taz haben eine sehr enge Verbindung. Sie hatte da jahrelang ihre Kolumne, die sie jetzt für Spiegel Online schreibt. Aber eben, dass sowas aufgegriffen wird und dann auch wir davor geschrieben wird, es hat so eine irre Solidarisierung mit dem Feminismus, würde ich sagen. Ja, also dass die Taz da wir... Bei der Taz ist es jetzt auch nicht so überraschend, wie es jetzt zum Beispiel bei der Welt wäre. Die haben dann halt eben das Alice Schwarzer Interview und nicht so eine Titelzeile. Aber insgesamt hat man ja schon das feministische Themen und auch so Teile des öffentlichen Diskurses total auftauchen. Ja, also gerade jetzt bei diesem Trio von der Leyen, Kramp-Karrenbauer und Merkel, da gab es ja wahnsinnig viele Leitartikel und die dann schon auch ganz klar übers Geschlecht geschrieben haben, auf welche Art und Weise auch immer. Also manche haben geschrieben, jetzt beginnt das Matriarchat, manche haben geschrieben, warum sich Feministinnen nicht freuen und so. Aber dass diese Themen überhaupt in der Öffentlichkeit sind, dass dieses Wort Feminismus mit diesen Themen, also mit diesen Fragestellungen dann in der Öffentlichkeit ist, ist total gut. Und gleichzeitig es greift so ein Mechanismus, dass ja insgesamt in den Medien tendenziell sehr viel mehr über mächtige Menschen geschrieben wird, über Menschen, die in einflussreichen Positionen sind und so. Und dadurch hast du natürlich vor allen Dingen diesen Zweig des sogenannten Karrierefeminismus sehr, sehr stark vertreten in den Medien und im öffentlichen Diskurs. Also da hat es wieder eine Frau an die Spitze geschafft und die Frau bestimmt jetzt über die und so. Und das ist natürlich ja sehr, also ein sehr kleiner beziehungsweise ein sehr beschränkter Ausschnitt dieser feministischen Bewegung. Und das wäre schon toll, wenn da noch mehr von diesen ganzen tollen Frauen und auch von diesen ganzen spannenden Positionen einfach noch mehr abgebildet werden würden.
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen besser geworden ist, dadurch, dass wir, du nanntest ja gerade Margarete Stokowski, haben oder dass es Sophie Passmann zum Beispiel ja auch gibt. Mhm. Also diese beiden sind ja sehr, sehr sichtbar und haben im Grunde so eine Brücke gebaut zwischen der feministischen Bubble und den großen Medien, die von allen rezipiert werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Chance, die wir so, ja, selten haben, weil gleichzeitig, also sie sind Teil der Bubble, sie haben da ihren Fuß drin und da sind ja diese ganzen tollen Frauen, da sind schwarze Frauen, also wir hatten ja jetzt Natasha A. Kelly hier in der Sendung, ich habe neulich Siani Höder kennengelernt, die macht das Rosa Mag, was ein Magazin für schwarze Frauen in Deutschland ist, dann gibt es Sineb, Merve, Kübra, um nur drei tolle Musliminnen zu nennen, es gibt natürlich noch sehr, sehr viel, viel mehr, dann gibt es Transfrauen, wir hatten bei uns in der Sendung Michaela Werner und Jeanette Müller, aber da gibt es noch Felicia Ewert, die gerade ein Buch geschrieben hat über Trans sein. Feli und Sonja von Straight, lesbische Frauen, schwule Menschen, also diese Feminismus-Bubble ist sehr riesig. Also wir haben Erika Fischer, wir haben Mareike Kaiser, wir haben Laura Geha, Ninia Lagrande, Mito Sanyal, Carmen und Marleen, die Sexarbeiterinnen sind und ich weiß halt, dass Margarete und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Sophie ist, aber ich vermute auch, dass die diese Frauen auch kennenlernen, weil es eben Teil der Bubble ist, weil es eben Connections gibt, weil man auf verschiedenen Veranstaltungen ist und dann die Möglichkeit haben zu sagen, so guck mal, ich biete denen jetzt auch eine Bühne.
Ja. Ja, du hast auch noch mehr Frauen, die so diese Brücken bauen. Also Sibylle Berg würde ich da, glaube ich, auch noch mit dazu zählen, die dann ja auch diese Brücke in die Tech-Welt, ja, und aber immer wieder, also das ist so ganz beiläufig, eigentlich so wie sie Datenschutz, also kritisiert, wenn Datenschutz wieder total hops geht, kritisiert sie halt, wenn da All-May-Panels sind und so. Mhm. Also das ist eben dieses Selbstverständliche, über das wir vorher auch gesprochen haben. Also man hat ganz andere Themen und da kommt aber zwischendurch auch ganz klar immer wieder eine feministische Kritik an irgendwelchen Zuständen. Und wer war mir vorhin noch eingefallen? Jetzt ist weg. Aber eben, du hast halt diese Frauen und neulich hat Margarete eine Kolumne geschrieben, bei Spiegel Online natürlich. Und da fand ich auch so ganz interessant, weil sie da den Klimaaktivismus, den aktuellen, mit der Genderfrage verbunden hat. Also hat gefragt, warum sehen wir denn da so viele Frauen und warum engagieren sich da so viele Frauen und wo hat da so ein Wandel stattgefunden? Da beschreibt sie auch, dass am Anfang, also im März zum Beispiel, waren 70% Frauen und Mädchen wurden da irgendwie so gezählt und trotzdem tauchten in den Medien ganz, ganz viele Männer und Jungs auf und dass das aber dann eben von den Aktivistinnen und Aktivisten ganz bewusst dann geändert wurde. Also dass sie gesagt haben, hier, wir haben einen Pressesprecher und eine Pressesprecherin, komischerweise taucht immer nur der Mann in den Medien auf, obwohl die gleich viel sagen, wir machen es jetzt einfach so, dass da wirklich nur noch Frauen stehen und wir stellen die Frauen in die erste Reihe, weil wir als Bewegung auch so wahrgenommen werden wollen. Also die sagen dann ganz explizit, Feminismus ist Ziel und Weg und es ist so total wichtig, dass Geschlecht ganz bewusst hier auch so eine Rolle spielt. Klar, andere Diversity-Aspekte, da geht noch was, ja, also gerade People of Color oder alle anderen Diversity-Kriterien muss die Umweltbewegung auf jeden Fall dran arbeiten. Aber das finde ich auch so ganz spannend, weil da hast du ja auch eine massive Öffentlichkeit momentan und wenn dann so ganz selbstverständlich Frauen die sind, die sprechen, die in Talkshows sitzen und die alten Männer zusammenfalten, ja, also rhetorisch. Natürlich, nicht, dass wir in Kommentar kriegen. Neulich haben wir ja doch ein bisschen erboste Kommentare über diese alten weißen Männer-Kommentare gekriegt. Aber das macht total viel. Also mit der Wahrnehmung von Frauen, mit der Wahrnehmung von Feministinnen.
Übrigens glaube ich ja, dass alte weiße Männer auch nichts Diskriminierendes, sondern es ist auch so wie Provinz eine Geisteshaltung und jetzt nicht irgendwie eine Beschreibung.
Ja,
also das muss ich nochmal hier unterstrichen haben. Das macht ja auch in Sophie Passmanns Buch, macht sie das ja auch ganz gut, indem sie immer wieder diese Männer, mit denen sie spricht, fragt, was ist denn eigentlich ein alter weißer Mann? Und dann manche eben auch ganz schön darüber philosophieren können, dass das eben eine bestimmte Haltung ist, die man hat und die man auch nicht gedenkt zu reflektieren, sondern die man als die eine Haltung, die gefälligst alle zu haben, voraussetzt. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil davon. Insofern ist Alice Schwarze eigentlich auch fast schon eher ein alter weißer Mann.
Total.
Um da nochmal den Bogen zu schlagen.
Jetzt haben wir ja schon so ganz viele Frauen vorgestellt und ich habe noch ein kleines Interview mitgebracht und zwar mit Miriam Steckel, die einen Podcast macht und der heißt 100 Frauen Podcast und in dem Podcast kann man eben ganz viele Frauen kennenlernen. Es sind noch keine 100, es sind jetzt gerade ist die 13. Folge online gegangen und hier ein kurzes Interview mit Miriam. Hallo Miriam.
Hallo Susanne, schön, dass ich interviewt werden darf von euch.
Ja, sehr gerne. Ich bin ja total neugierig, weil du hast den 100 Frauen Podcast und bist jetzt schon bei Folge 13?
Ich bin offiziell bei Folge 12.
Ah, 12, genau, jetzt kommt die 13.
Genau, jetzt kommt die 13, wobei ganz viele Folgen einfach noch auf meinem Laptop sitzen und bald das Licht der Welt erblicken, ja.
Genau, also 100 Frauen, du bist noch beim vorderen Fünftel und erzähl mir mal kurz, was machst du im 100 Frauen Podcast?
Ich habe mich im vergangenen Jahr zum ersten Mal eigentlich mit Feminismus beschäftigt und zwar zu 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und ich bin neu nach Berlin gekommen und das Thema hat mich davor eigentlich kaum interessiert. Und plötzlich dachte ich, sag mal, also wer ist eigentlich heute für Feminismus verantwortlich? Haben wir irgendwie mit 100 Jahre Frauenwahlrecht schon alles erreicht? Und dann habe ich mir zum Ziel gemacht, 100 Frauen oder vor allem Aktivistinnen und Aktivisten zu interviewen in den kommenden Jahren, um selber so ein bisschen bisschen zum Feminismus zu finden, zu erkennen, was bedeutet Feminismus heute und ihre Geschichte einfach aufzuzeichnen und durch ihre Motivation und durch ihren Antrieb einfach zu lernen, was kann ich jetzt davon mitnehmen und für was möchte ich vielleicht in Zukunft einfach kämpfen und stehen.
Das heißt, es war so ein ganz egoistischer Wunsch eigentlich, dass du selber mehr lernen wolltest. Wie ist denn so das Feedback auf den Podcast?
Klar war es egoistisch, aber ich habe mir gut Gedanken drüber gemacht, weil ich so ein bisschen ein Problem dazu hatte, einen Zugang zu finden, weil ich oftmals so politische Diskurse, es war für mich alles ganz neu. Und jetzt bekomme ich vor allem von jungen Hörerinnen und Hörern die Rückmeldung, dass es total einfach ist, auch ins Thema dadurch einzusteigen, weil ich mich ja auch über die Interviews hin durch Wissen, durch das Treffen mit den Frauen entwickle. Und ich finde es total schön, da Hörerinnen und Hörer einfach mitzunehmen. Aber genauso kriege ich Rückmeldungen von Hörern, die oder Hörerinnen, die schon lange in dem Thema drin sind und habe trotzdem interessante Podcast-Gästinnen und Gäste. Und wie eine Katharina Barley, die jeder gerne mal hört und wissen will, wie steht sie eigentlich so privat zu Feminismus.
Jetzt hast du gerade gesagt, Gästinnen und Gäste. Und als letztes hast du tatsächlich einen Mann in der Sendung, ne?
Genau, das war so eine Erkenntnis, die mir während der Interviews kam, dass wir einfach im Feminismus nicht nur Frauen haben, die sich erstens dafür einsetzen und wir Frauen, um Gleichberechtigung wirklich in der Gesellschaft zu bekommen oder zu erreichen, brauchen wir einfach die Männer mit an Bord. Und ich hatte einen tollen Vincent Emanuel Herr im Podcast, der in der Kampagne He for She sich eben auch für Feminismus einsetzt. Und ich finde es so total schön, dass die Feminismusbewegung nicht nur eben aus Frauen besteht, sondern wir auch Männer dabei haben, die sich ebenso für Gleichberechtigung einsetzen.
Wie suchst du denn deine Gäste oder Gästinnen aus? Nach welchen Kriterien?
Ich bin am Anfang da ganz vorsichtig reingestartet und habe einfach mal total drei Frauen angeschrieben, die ich vielleicht über Ecken kannte, aber auch nicht. Und war dann ganz überrascht, dass die mir zugesagt haben. Und jetzt ist es wie ein Schneeballsystem, weil man ja merkt, die Feminismus-Community ist super vernetzt und man kommt von der einen Aktivistin zur nächsten. Und ich habe einfach das Kriterium, dass man sich in der Öffentlichkeit für Feminismus ausspricht und in einer aktivistischen Art auch dafür einsetzt. Das sind meine größten Kriterien. Aber ich merke jetzt schon, ich möchte einfach ein total diverses und auch buntes Bild an Feministinnen und Feministen in dem Podcast widerspiegeln. Deswegen möchte ich nicht nur wirklich Gäste in meinem Podcast haben, die wirklich an der Front stehen, sondern bin jetzt auch dabei, vielleicht eher unbekanntere Frauen und Männer zu interviewen, die eher in ihrer eigenen Gemeinde oder Community sich dafür einsetzen und nicht gerade öffentlich bekannt sind. Und auch da jedes Alter abbilden, von ganz jungen Frauen, die vielleicht noch in der Schule sich dafür einsetzen, bis hin zu älteren Frauen, die nicht nur politisch aktiv waren, sondern auch einfach ihre Familie vielleicht dadurch in einer gewissen Art und Weise geprägt haben.
Und wenn du jetzt vorhast, eben 100 Interviews zu führen und jetzt gerade mal, das nächste ist dann die Folge 13, dann hast du ja einiges noch vor dir, ne? Also ein paar Jahre Arbeit stehen dir da noch bevor.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte das Projekt, ich habe mir extra keine Deadline gesetzt, weil ich das Projekt einfach über Jahre hinweg verfolgen möchte, einfach um die Entwicklung aufzuzeichnen. Und ich merke, dass ich mich ja auch dadurch entwickle und viel mehr lerne. Und es braucht irgendwie auch Zeit, bis man da sich verändert und immer neue Leute kennenlernt und so ein bisschen Zugang einfach findet zu dem Thema und zu dem Netzwerk und zu anderen Frauen und Männern, die in dem Thema aktiv sind. Und ich finde es dann ganz spannend, vielleicht in 3, 4 Jahren die ersten Folgen wieder anzuhören und zu sehen, oh wow, da hat sich so viel getan in der Zeit, ja.
Und man findet ja den Podcast bei Podigy oder dann in jedem beliebigen Podcatcher. Aber wo findet man dich denn noch? Kann man dich auch irgendwie bei Social Media verfolgen?
Ja, natürlich. Man kann mich vor allem am besten über Instagram einfach finden, @100frauenpodcast oder per Mail. Und dann natürlich gerne, wenn man mich sieht oder hört, auch auf Veranstaltungen ansprechen. Ich freue mich total, wenn ich immer mehr Leute und Frauen und Männer kennenlerne, die sich in dem Thema einsetzen und die vielleicht auch durch den Podcast in jeglicher Form oder von den Geschichten von Frauen inspiriert wurden.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, Miriam. Viel Erfolg.
Ja, vielen Dank dir, Susanne.
Also, hört mal rein in den 100 Frauen Podcast. Ich mag ihn sehr gern, weil man eben Frauen einfach nochmal, ja, so ganz intensiv kennenlernen kann über diese Gespräche.
Ja, ich bin auch ein großer Fan und finde es sehr, sehr schön, dass sie das macht. Also ich hoffe, dass sie auch wirklich die 100 dann voll macht und bin sehr gespannt, wen wir dann da alles kennenlernen werden. Jetzt haben wir ja in dieser Sendung hier heute auch sehr viele Frauen kennengelernt. Die packen wir natürlich auch alle in die Shownotes. Viele davon kennt ihr auch schon durch den Lila Podcast, weil nicht wenige zu Gast waren. Und in der Zukunft werden natürlich auch noch mehr zu Gast sein. Was ich gleich noch mit einer Bitte an euch verknüpfen möchte, ihr schickt uns ja immer schon Themenwünsche. Wir haben auch so eine lange Liste eurer Themenwünsche und das ist ja auch sehr cool und sehr spannend. Und wir bemühen uns da auch immer reinzugucken und zu schauen, wie wir das machen können. Aber ich fände es cool, wenn ihr uns auch Menschenwünsche sozusagen schicken würdet. Also mit wem sollten wir mal sprechen? Wen haben wir, weil wir vielleicht nicht mehr ganz so junge, weiße, heterosexuelle, cis Großstadtmütter mit Studium sind? Vielleicht können wir dann halt, sind wir halt auch alle drei. Also kann man
Ich fühle mich gerade total beschrieben.
Kann man ja einfach mal so sagen. Und da haben wir vielleicht auch nicht alle auf dem Schirm. Und deswegen könnt ihr uns gerne ein bisschen freundliche Tritte geben. Also macht ihr ja auch in den Kommentaren immer wieder. Und solange das konstruktiv ist und wir dann auch eben unsere Neugierde selber stillen können, ist das ja auch total super. Ja.
Genau. Das war's dann für diese Woche erstmal. Wie immer der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Steady zum Beispiel oder andere Möglichkeiten gibt's auch. Schaut einfach mal bei www.lila-podcast.de/unterstützen. Und ansonsten, wie immer, wir freuen uns über eure Kommentare. Empfehlt uns weiter, zum Beispiel, wenn ihr unseren Tweet zur aktuellen Sendung seht, retweetet ihn doch einfach an eure Follower. Dann entdecken die den Lila-Podcast vielleicht auch neu für sich. Und nächste Woche gibt es den nächsten Lila-Podcast.
Und folgt uns natürlich auf Instagram, da sind wir. Und nicht nur gibt es dort immer den Hinweis, Achtung, es gibt eine neue Sendung und da kommt das und das drin vor, sondern wir haben dort auch immer Buchtipps für euch. Wenn wir ein Buch gelesen haben in unserem privaten Leben, das wir auch manchmal noch haben, dann und das eine feministische Relevanz irgendwie hat, dann preisen wir euch die dann sehr gerne dort an.
Genau, also wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.